In der heutigen Folge berichten wir über die angestrebte Partnerschaft von Netflix und Spotify, bringen Klarheit ins Halbleiter-Halbwissen und gratulieren der Stadt Borken.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
Lukas Loker
und André Bünker.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, und damit herzlich willkommen zu der 124. Folge von Märkte kompakt. Wir haben wie gewohnt Dienstag, den 8.7.2025 und starten auch wie gewohnt mit dem Rückblick in die vergangene Handelswoche. Und war tatsächlich eine eher ruhige Woche, gerade auch, weil die Amerikaner noch einen Feiertag dazwischen hatten. Aber starten wir erstmal mit dem deutschen Bereich. Der DAX hat letzte Woche etwas über 1% zugelegt, 1,25 sind's, und hat dann auch gestern zum allerersten Mal die 24.000 Punkte erreicht. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob er um 17.30 Uhr zum offiziellen Schluss quasi die 24.000 Punkte noch da standen. Um 22 Uhr war es definitiv nicht der Fall, da waren wir leicht drunter. Aber so sei es. Der Eurostoxx hat letzte Woche gut 1% dazu gewonnen und die Amerikaner, der amerikanische Markt hat mit der verkürzten Handelswoche tatsächlich leicht abgegeben. 0,5% war der S&P 500 im Minus und der Nasdaq 0,4. Aber jetzt nicht wirklich nennenswert. Allerdings gibt es da einen Index, der letztes Jahr zu den US-Wahlen immer mal wieder im Fokus war, und es handelt sich um den Russell 2000. Dieser besteht aus, ja, welch eine Überraschung, 2000 Unternehmen, US-Unternehmen aus dem Mid- und Small-Cap-Bereich, teilweise auch unprofitable Unternehmen. Und dieser erfährt tatsächlich gerade auch in der letzten Woche ein Comeback und hat letzte Woche 2,44% zugelegt, also im Gegensatz zu den anderen Märkten. Und gerade auch, wenn man mal ein bisschen reinzoomt in diesen Index, waren Treiber dieser zu gewinnen die 858 Unternehmen, die nicht profitabel sind. Und diese haben allein seit April den S&P 500 um sage und schreibe 10% outperformed. Also ist nochmal 10% besser gelaufen. Ja, aber das nur am Rande. Ansonsten, wie gesagt, letzte Woche war Feiertag in den USA und das war der Unabhängigkeitstag. Und da hatte ein Mann, der gerade immer wieder in den Nachrichten ist, ein ziemlich großes Ziel. Die Rede ist von Triple B. Ich weiß gar nicht, ob es ein offizieller Begriff ist, aber so habe ich es jetzt genannt. Big Beautiful Bill. Und ich hoffe, das ist nicht das zukünftige Rating der USA. Aber das hat er an dem Tag durch den Senat bekommen und auch durch das Repräsentantenhaus und hat es pünktlich dann auch selber unterschrieben. Ist tatsächlich gar nicht mal so auf Zustand. Fandest du gut?
Super.
Triple B, oder?
Fand ich super.
Ja, ja. Danke. Ist gar nicht mal so stark durchgekommen, also sehr, sehr knapp. Und ich habe tatsächlich die Inhalte vorliegen, aber ich glaube, das wird den Rahmen sprengen, wenn ich die jetzt alle vorlese. Viele hat man auch schon aus der Presse mitbekommen und ehrlich gesagt betrifft uns das persönlich ja nicht wirklich.
Es ging ja Kürzung von Sozialausgaben.
Ganz genau.
Rücknahme vieler Maßnahmen. Was ist
Steuersenkungen, die von 2017 wieder verlängert worden sind. Freibeträge bei Erbschaftssteuer, Steuerbefreiung für Überstunden bis 2029. Das wird ja tatsächlich auch gerade bei uns im Bundestag diskutiert, ob die Überstunden dann steuerfrei ausgezahlt werden. Aber ja, das geht dann hin bis zu 100%iger Abschreibung im ersten Jahr. Auf der anderen Seite gegenfinanziert. Hat man vielleicht noch nicht so viel von gehört. Privatunis müssen mehr Steuern auf die Stiftungsvermögen zahlen. Dadurch werden 760 Millionen Euro jährlich eingenommen. Also auch eigentlich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Einwanderer, das fand ich nochmal ganz spannend, habe ich jetzt auch noch nicht so gehört. Einwanderer müssen, wenn sie in ihr Heimatland Geld überweisen, eine 1% Steuer darauf zahlen. Und das soll gute 10 Milliarden Euro an Einnahmen bringen. Also auch, habe ich zumindest noch nicht gehört, Sozialkürzungen hattest du gerade gesagt. Und ansonsten, deswegen ist der gute Elon Musk ja gerade ziemlich sauer, Subventionen auf Elektroautos und auch das Handeln mit den Zertifikaten ist auch nicht mehr möglich für die Firma Tesla. Und ja, ansonsten hast du noch zwei, drei Themen, glaube ich.
Ja, in Europa hatten wir Verbraucherpreise, die gemeldet wurden. Der harmonisierte Verbraucherpreisindex für den Euroraum stieg im Juni um 2% gegenüber dem Vorjahr. Damit liegt die Gesamtinflation genau auf der Zielmarke von 2%, die EZB so hat angepeilt hat. Allerdings zeigt sich die Kerninflation, also bereinigt um Energie und Lebensmittel, relativ fest. Sie wird auf rund 2,3% geschätzt und ist gegenüber Mai praktisch unverändert. Hauptgrund für die leichte Belebung der Teuerung gegenüber dem Vormonat ist der Energiesektor. Die Energiepreise lagen zwar noch rund 2,7% unter Vorjahr, fielen aber infolge des Israel-Iran-Konfliktes und der temporär gestiegenen Ölpreise weniger stark als im Mai. Da waren es noch minus 3,6%. Aber gleichzeitig bleibt der Preisdruck bei Dienstleistungen aufgrund höherer Lohnkosten relativ hoch, circa 3,3% gegenüber Vorjahr. Mit anderen Worten, billige Energie dämpft zwar die Gesamtinflation, aber teure Dienstleistungen halten die Kernrate über dem Zielwert. Und ja, für die Geldpolitik bedeutet dies, dass die EZB vorerst vorsichtig agieren wird oder muss. Obwohl die Gesamtinflation das offizielle Ziel erreicht hat, ist die Preisstabilität noch nicht auf einem wirklich soliden Fundament. Solange die Kerninflation über dem Ziel bleibt und die genannten Risiken bestehen, wird die EZB bestimmt weiterhin ein bisschen zurückhaltend bei Zinssenkungen sein. Stattdessen dürfte die Notenbank an ihrem datenabhängigen Kurs festhalten und gegebenenfalls nur behutsam weiter lockern. Und datenabhängig ist auch so ein Stichwort Richtung USA. Denn datenabhängig agiert auch Powell, der Chef der Fed. Allerdings findet dieses Verhalten nach wie vor keine Zustimmung von Donald Trump. Über seinen Social-Media-Account hat US-Präsident Trump gefordert, dass der Chef der US-Notenbank sofort zurücktreten solle. Der US-Präsident habe die Federal Reserve bereits mehrfach aufgefordert, die Zinsen zu senken, und sie machen es einfach nicht. Ja, und das Thema Datenabhängigkeit. Am Donnerstag kamen auch noch Daten zum Arbeitsmarkt. Und die US-Beschäftigung ist im Juni um 147.000 Stellen angestiegen oder Beschäftigte angestiegen. Und diese Zahlen bestätigen, dass keine Eile für eine schnellere Lockerung besteht. Also datenabhängig macht die Fed alles richtig.
Genau. Ja.
Also höchstwahrscheinlich wird die Fed im Juli die Leitzinsen unverändert lassen und nicht senken. Wobei grundsätzlich der Markt schon für dieses Jahr mit zwei Leitzinssenkungen rechnet. Niedrige Zinsen kann Trump im Hinblick auf die Finanzierung seines Big Beautiful Bill
Triple B-Projektes
natürlich gebrauchen. Ja, so viel einfach nochmal zu zusätzlichen Daten von der Inflations- und Zinsfront. Ja,
dann schließen wir den Rückblick mit Bitcoin. Bitcoin letzte Woche knapp 1% im Minus und auch Gold. Wobei Gold nicht auch, sondern plus minus 0, also 0,06 oder so auf Wochenbasis. Mhm. Also da gab es jetzt auch keine wirklichen markanten Meldungen. Von daher, hier war es mal eine Nullrunde. Und auch ganz spannend bei Bitcoin, normalerweise 1% auf Wochenbasis kennt man ja so gar nicht. Normal erwartet man da zumindest in früheren Zeiten auch immer mal auf Wochenbasis zweistellige Kursrücksetzer oder Kurs.
Steigerung.
Und da sieht man mal, dass auch hier etwas Ruhe reinkommt. Aber ja, so viel zum Rückblick. Kommen wir zu dem Mittelteil. Und jetzt bin ich gerade am Überlegen, du fängst an.
Wir starten mit den Unternehmen, ja?
Genau, wir starten mit dem Unternehmen und der Ball geht wieder rüber zu dir.
Genau.
Bevor ich dann zu meinem Part komme.
Genau, 124. Folge hast du gesagt. In der 123. Folge, also in der letzten Folge, haben Marco und René noch über einen möglichen Konkurrenten für Netflix berichtet. Der Kauf von Sky durch die RTL Group. Haben dort gesagt, das könnte künftig ein Konkurrent für Netflix werden, was so die Abonnentenzahlen angeht. Naja, kurz darauf gab es einen wirklichen Hammer aus dem Streaming-Sektor. Das Wall Street Journal berichtete, dass Netflix Gespräche mit Spotify über eine mögliche Partnerschaft führt. Die Zusammenarbeit soll auf verschiedene Bereiche wie Live-Konzerte, kürzere Dokumentationen oder Interviews aufgebaut werden. Und neben Netflix buhlen bekanntlich verschiedene Konkurrenten wie Amazon, Disney oder auch jetzt RTL, nach wie vor, um die Aufmerksamkeit der Zuschauer. Und diese Kooperation von Netflix und Spotify könnte Netflix einerseits helfen, das Angebot weiter zu diversifizieren und auch Live-Events zu etablieren. Für Netflix bietet es die Möglichkeit, für Spotify bietet es die Möglichkeit, einen noch besseren Zugang zu beliebten Musikinhalten zu erhalten. Wenn man sich die Aktienkursentwicklung anschaut, fragt man sich, warum beide Unternehmen es überhaupt nötig haben, dort zu kooperieren. Also das ist wirklich,
weil ich die Kooperation auch ehrlich gesagt nicht ganz so verstehe. Was will eine Spotify mit Netflix und eine Netflix mit Spotify? Für mich sind das zwei komplett, also beide aus dem Streaming, aber für mich sind das zwei komplett unterschiedliche Bereiche. Bei dem einen schaue ich, bei dem anderen höre ich.
Du kannst ja bei Spotify auch schauen. Videos, demnächst auch dann vielleicht Live-Events, die dort.
Ja, das stimmt.
Live-Musik-Events. Ne? Also das kann ich mir schon vorstellen.
Ach so, dass dann Netflix quasi bei einem Konzert hingeht und das live überträgt und man das bei Spotify schauen kann. Ja, ja. Gut, das macht Sinn. Mhm. Gut.
Gut, dass wir naja, und wie gesagt, nochmal die Aktienkursentwicklung, die ist echt schon beeindruckend. Die Einjahresperformance liegt bei Netflix bei plus 88% auf US-Dollar-Basis und Spotify kann das Ganze noch toppen. Da steht ein Zuwachs von 135% im letzten Jahr. Aber wenn man auf das, also auf unser oder das generelle Konsumverhalten schaut, auch nicht verwunderlich. Der Anteil der Medieninhalte, die über Streaming-Portale konsumiert werden, wuchs von 26% im Mai 2021 auf 44% im April diesen Jahres. Und ein anhaltender, gegenläufiger Trend ist bei der Entwicklung der Nachfrage nach traditionellem Fernsehen zu beobachten. Auf dem Höhepunkt der Covid-Pandemie im Mai 2021 wurden noch 64% aller Fernsehinhalte über das lineare Fernsehen konsumiert. Im April diesen Jahres lag der Wert nur noch bei 45%. Zurückzuführen ist diese Wachablösung besonders auf das exklusive und qualitativ hochwertige und jederzeit auch abrufbare Streaming-Angebot. Im Gegensatz zu traditionellem Fernsehen können wir Konsumenten jetzt die Inhalte nicht mehr zu festen Uhrzeiten, ne? Nicht mehr um 20.15 Uhr schauen den Film, sondern einfach dann, wann es uns am besten passt. Ne? Die Lieblingsserien dann schauen, wann es in unseren eigenen Zeitplan reinpasst.
Man merkt es bei sich selber, aber man merkt es auch teilweise dann, also jetzt zum Beispiel bei meinen Eltern, die dann auch viel die Mediathek nutzen, die zwar über die GEZ gezahlt wird dann ja Gott sei Dank, aber auch die machen es viel dann eher auf Abruf, anstatt pünktlich dann irgendwie was zu schauen. Also,
ja. Also ich kann es auch bei mir selber sehen. Ja. Ne? Ich bin glaub, selber, liegt, ja. Ich höre kein klassisches Radio mehr, also nur noch sehr, sehr selten. Ich streame meine Musik, meine Lieblingsmusik, das, was ich gerne höre. Ja. Ich höre Podcasts über Spotify. Ich schaue selten, wirklich selten klassisches Fernsehen, sondern wenn, dann streame ich mal was. Ne? Natürlich auch bei Netflix. Ja, und das funktioniert ja alles über ein Abo-Modell. Und dieses Abo-Modell und die regelmäßigen Preisanpassungen, sowohl bei Netflix als auch bei Spotify, das sind wahre Gelddruck- oder Gewinnmaschinen. Ne? Gewinne ich Abonnenten?
Ich habe das letztens mal gehört. Ich glaube, Netflix hat gute, hast du es gerade, 300 Millionen.
Zahl habe ich nicht dabei. Ne?
Etwas über 300 Millionen Nutzer. Und wenn jetzt Netflix dann natürlich eine neue Serie oder einen neuen Film erstellen will, über 300 Millionen, dann haben die das natürlich relativ schnell raus, weil sie von jedem Abonnenten einen Dollar abziehen. Während natürlich das auch für Sky oder jetzt dann halt für RTL deutlich schwieriger ist mit knapp 10 oder 12, 13 Millionen Nutzer, da was Vernünftiges anzubieten. Und deswegen hat alleine Netflix natürlich schon einen gewissen Vorteil, was das angeht, weil sie viel, viel mehr Inhalte. Und ich finde, das ist auch ein Punkt bei denen, die haben ständig neue Serien, man geht bei denen drauf, irgendwas Neues taucht da immer auf, während bei Disney oder auch bei Amazon das so eher so ein bisschen stagniert und das ist ein Riesenvorteil.
Mhm. Und jetzt, Jungs, gibt es ja die neue Staffel von Squid Game.
Squid Game, ja.
Squid Game 3, die hat auch einen wirklich bombastischen Start gehabt,
ja.
Wird sehr wahrscheinlich auch wieder unter den Top 1, 2, 3 bei Netflix landen.
Ja. Apple macht das jetzt mit dem Formel-1-Film, haben da auch mal andere Sachen gewagt, während sie das vorher anders gemacht haben. Hat sich, glaube ich, nach 2 Wochen jetzt schon ausbezahlt, also Kosten sind drin, auch einen guten Start, aber ja.
Ja, Streaming hat Zukunft, ne?
Absolut.
Genau. Ja. Naja, und schauen wir nochmal auf die Aktien. Die Netflix-Aktie notiert aktuell bei 1290 US-Dollar. Laut Analysten besteht auch noch weiteres Potenzial. So hat zum Beispiel die DZ Bank den fairen Wert der Aktie bei 1380 Dollar ermittelt. Jefferies hat 1400 genannt und die UBS sieht die Aktie bei 1450 US-Dollar. Bei Spotify ist es ähnlich, notiert aktuell bei 736 US-Dollar. Auch hier sehen die Analysten Potenzial. UBS platziert 895 US-Dollar, Jefferies 845 und Bernstein 825 Dollar. Also ich glaube in Summe im Bereich Streaming, der schon gut lief, aber
und
auch
weiterlaufen wird
nach vorne gerichtet. Ja. Schauen wir mal auf die jungen Generationen, wenn ich meine Kinder gucke, ich glaube, die kennen gar kein normales Fernsehen oder Radio mehr.
Ja.
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 Lukas, nun zu dir.
Cool, ja, ich habe auch was mitgebracht. Und zwar geht es um eine Nachricht, die haben wir gerade gar nicht mitgeteilt, aber es sind zwei Werte, die in der letzten Woche ganz gut performt haben. Und zwar ist die Rede von Synopsys und Cadence.
Ah, okay.
Zwei Werte auch wieder aus dem Chipsektor. Und ich habe am Anfang gedacht, ich stelle die zwei Werte vor, alles wie gehabt, aber dann musste ich tatsächlich an die Gespräche denken, an denen, also die habe ich schon gefühlt öfter geführt. Kern dieser Gespräche war immer wieder diese unbekannte Wertschöpfungskette innerhalb des Sektors KI-Chips. Viele kennen inzwischen eigentlich so die Chip-Profiteure, die Chip-Aktien, sei es eine Nvidia, eine Broadcom, eine ASML, eine TSMC und Co., wissen aber nicht ganz, worin sie sich unterscheiden oder wie das Ganze quasi aufgeteilt ist. Und ich dachte mir, dass spätestens nach diesem Part damit Schluss ist, damit jeder Zuhörer das einordnen kann und dann auch zukünftig punkten kann. Und fangen wir einfach vielleicht mal an, da spielt dann auch Cadence und Synopsys eine Rolle. Und zwar, bevor Unternehmen wie Nvidia oder Broadcom und Co. ihre fertigen Chips, also ihre Chips fertigen lassen, designen sie diese. Also sie müssen die ja irgendwo herstellen. Und das machen sie natürlich nicht physisch, sondern haben dafür eine Software, in der sie diesen Chip entwerfen, quasi wie ein digitaler Zwilling. Und damit können sie dann Funktionen testen, die Position der Transistoren bestimmen, Latenzen abstimmen, die Stabilität prüfen und auch schauen, ob alles wie gewünscht funktioniert. Am Ende müssen nämlich Millionen, wenn nicht sogar Milliarden verschiedene Transistoren zusammen funktionieren. Und bevor man so ein Ding baut, macht man das mit einer Software, vergleichbar mit dem Architekten, der quasi ein Haus designt oder plant dank einer Software. Der baut ja auch nicht das Haus und überlegt dann, ah, funktioniert das alles, sondern er macht es auch mit der Software. Und genau diese Software stellt Synopsys zur Verfügung oder auch eine Cadence. Bei der Synopsys handelt es sich im Kern um eine EDA-Software, die im Abo-Modell von den großen Unternehmen genutzt wird. Und mit diesem Softwareangebot, also je nachdem, welche Funktion ich dann von den Chips gerade nutzen möchte, gibt es unterschiedliche Software. Mit diesem Softwareangebot haben sie im Jahr 2024 gut 4,22 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht, was dann auch ungefähr 69% vom gesamten Umsatz ausmacht. Die haben noch kleine Fertigbauteile und bieten noch ein bisschen Dienstleistung an, aber überwiegend knapp 70% machen sie mit dieser Software. Und auch tatsächlich ein Unternehmen wie Nvidia nutzt die Software von Synopsys. Unterschied vielleicht ganz kurz Synopsys und Cadence, weil ich sie jetzt beide auch aufgebracht habe oder mitgebracht habe. Im Prinzip machen die beide das Gleiche, unterscheiden sich dann halt nur in den Use Cases. Synopsys ist Marktführer bei der EDA-Software, besonders in der digitalen Welt, also alles rund um Rechner, Speichern und Logiken. Cadence ist stark in der analogen Welt, bei zum Beispiel auch Temperaturen eine Rolle spielen oder, wir haben gerade über Konzerte gesprochen, Ton in ein digitales Signal umwandeln und damit zum Beispiel Mikrofone, okay, zum Beispiel der Chip dafür hergestellt oder designt werden kann. Also Branchen wie Automotive, Medizin, Industrie, Luftfahrt und Telekommunikation ist dann eher bei der Cadence-Fokus. Übrigens auch letzte Woche gestiegen ist die Siemens, weil auch Siemens ein Tochterunternehmen hat, die Siemens EDA, die auch ein solche Software anbietet.
Okay.
Und bevor wir jetzt die Wertschöpfungskette weiter durchgehen, vielleicht ganz kurz, wieso sind die Aktien gestiegen? Donald Trump hat die Restriktion auf Exporte von fortgeschrittenen Chip-Design-Tools, also genau dieser Software, in Richtung China wieder aufgehoben und darunter zählt dann natürlich die Software und dann können natürlich solche Unternehmen auch profitieren. Aber jetzt wissen wir, eine Nvidia nutzt die Software von Synopsys oder Cadence, um einen neuen Chip zu entwickeln. Gehen wir der Wertschöpfungskette mal weiter. Genau, also die Planungssoftware kommt von den beiden Unternehmen und die Entwickler kennen eigentlich inzwischen alle, das ist eine Nvidia, das ist eine Broadcom, eine Nvidia entwirft dann eher Chips für Grafikkarten, KI-Server, das ist ja der große Hype da gerade drum und Gaming, eine Broadcom hatten wir ja auch schon mal im Podcast, entwickelt Chips für Geräte rund um Netzwerk, WLAN, Bluetooth oder 5G, eine Infineon hier in Deutschland ist stark in der Automobilbranche und wenn diese Entwickler so gesehen den Chip dann fertig entworfen haben, muss dieser dann hergestellt werden. Wo passiert das? Das passiert in Taiwan bei Taiwan Semiconductor, kurz TSMC. Und TSMC hat tatsächlich keine eigenen Produkte, sondern produziert halt diese Chips für die Entwickler.
Auftragsfertiger, ne?
Auftragsfertiger. Ja. Samsung zum Beispiel oder auch Intel könnten theoretisch diese Chips auch herstellen. TSMC baut die Chips, braucht dafür allerdings Maschinen. Diese Maschinen kommen dann auch viel oder größtenteils aus den Niederlanden von der Firma ASML. Aber auch tatsächlich, schon mal gehört, Applied Materials. ASML macht dann das Grundmuster auf den grünen Plättchen, dem sogenannten Wafer. Die belichten quasi das Ganze und schreiben indirekt den Bauplan des Chips. Und alle anderen Tätigkeiten werden mit den Maschinen von Applied Materials getätigt. Unter anderem werden die Schichten aufgetragen, die Struktur wird auf dem Wafer geätzt und auch die Verbindung zwischen den verschiedenen Transistoren erstellt. Und die Struktur, die ASML, deswegen sind sie da Marktführer, auf diese Wafer belichtet, sind übrigens milliardenmal kleiner als ein Sandkorn. Also die Maschinen sind ja so groß wie ganze Häuser, aber die belichten dann so klein wie Milliarden kleiner als ein Sandkorn. Aber gehen wir weiter. Jetzt braucht natürlich TSMC die Maschinen von ASML und von Applied Materials, aber auch die Grundstoffe, die dann die Maschinen verarbeiten, werden benötigt. Und die kommen dann von Micron oder zum Beispiel SK Hynix. Und ja, wenn die Dinger dann gebaut worden sind, werden die Chips verbaut in Geräten von Apple und wir nutzen sie am Ende. Also mal ein kurzer Einblick in die Wertschöpfungskette solcher Chips. Hab mich nur daran erinnert, weil immer mal wieder die Gespräche stattfinden und ja, ist ein Chip-Profiteur, aber wie und was und wo sie dann in dieser Wertschöpfungskette platziert sind, ist dann ja natürlich nochmal ein Unterschied. Deswegen hoffentlich hoffe ich, dass das ein bisschen Licht ins Dunkeln gebracht hat und das wäre dann mein Part.
Schneller schlau mit Lukas.
Ja, sehr, nicht danke. Nur die zwei, sondern halt mal die ganze Wertschöpfung in kurz und knapp. Aber dann sind wir beim regionalen Thema, André.
Ja, regional. Blicke nach Borken mit einem bunten Festumzug und zahlreichen Veranstaltungen begann am vergangenen Sonntag um 12.26 Uhr. Das ist das Gründungsjahr der Stadt. Die große Jubiläumswoche zu Borken 800. Die Stadt feiert mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie vielen Gästen aus nah und fern gemeinsam den Auftakt zu diesem besonderen Stadtjubiläum. Und der historische Festumzug, der ist inspiriert von den Jubiläen der Kreisstadt in den Jahren 1926 und 1976, markiert den Beginn der Festwoche. Rund 120 Gruppen zogen mit Trachten, Kostümen, Uniformen sowie mit Wagen und Musik durch die Stadt und präsentierten ein farbenfrohes Bild der Vielfalt Borkens. Unter dem Motto "Ein Fest für alle" blickt die Stadt Borken nun für ein Jahr mit zahlreichen weiteren Veranstaltungen aus der Bürgerschaft, kulturellen Highlights und auch Mitmachaktionen auf die Geschichte der Stadt und auch in die Zukunft. Und wir, die Volksbank Westmünsterland, wir freuen uns schon seit langer Zeit oder besser gesagt seit mehr als 130 Jahren, ein Teil dieser lebendigen Geschichte der Stadt Borken zu sein.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Glückwunsch,
ja. War viel los in der Stadt.
Auf jeden Fall.
Ja, perfekt. Kommen wir zum Ausblick. Der wird nicht lange dauern, weil auch nicht ganz so viel los ist. Nächste Woche geht es dann mehr los. Morgen, also Mittwoch, kommen Inflationszahlen aus China. Freitag kommen die Inflationszahlen aus Deutschland. Aktienseitig auch super mau tatsächlich gerade. Donnerstag kommt Gerresheimer und Südzucker hier aus Deutschland. Delta Airlines meldet noch am Donnerstag Zahlen und Levis Strauss. Und schöne Grüße an Marco und Christoph. WD40, also eure Lieblingsaktie, WD40, meldet ebenfalls am Donnerstag Zahlen. Und nächste Woche, hatte ich gerade schon gesagt, geht die Berichtssaison dann langsam los. Auch am Dienstag nächste Woche BlackRock und auch Wells Fargo und Citigroup, also auch wieder die Banken, die den Start machen. Und von daher diese Woche wahrscheinlich noch etwas ruhiger, bis dann nächste Woche wieder ein bisschen Action reinkommt. Und damit sind wir
am Ende
dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Feedback gerne unter podcast@vrprivatebanking.de. Und bis zum nächsten Mal.
Alles Gute, machen Sie es gut.
Ciao.
Bis dann, ciao, ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.